Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Ja, tatsächlich habe ich ein neues Handy und irgendwie ist hier die Aufnahme ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr es auch eine Qualität von der Aufnahme merkt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es alles verständlich ist und alles soweit passt. Genau. Auf jeden Fall wollte ich euch nur erzählen, dass aus meiner Filzkatze eine Filzmauswarre ist. Ich hatte sie zwar eigentlich schon so gut wie fertig beim letzten Podcast, aber ich habe dann gesehen, dass man da nur hätte Füße machen müssen und hatte aber kein Material mehr dafür. Das war in der Anleitung irgendwie ein bisschen blöd. Da hat man am Anfang eben quasi all so ein Bolleket vom weißen Filz und da hätte man davor was abtrennen müssen, dass man nur was für die Füße am Ende hat. Und das habe ich eben gemacht und hatte dementsprechend kein Material mehr und fand dann einfach, dass eine Katze ohne Beine irgendwie eher aussieht wie eine Maus. Also, ja, dann hat die Elisa das sehr treffend formuliert und einfach zeitgemäß gemeint, dass sich die Katze als Maus identifiziert. Und das ist okay für mich. Weil es sah wirklich schon süß aus, aber ja, war halt einfach keine richtige Katze, finde ich. Man hätte auch die Augen nur ein wenig deutlicher machen können. Aber sonst Schwanz, Ohren, Nase und die Flecke im Fell, die habe passt. Also es war ganz gut und ich habe dann das Tierchen auch gleich am Loki und dem Thor zum Spielen hingeworfen. Und der Loki ist da voll abgegangen. Der hat die richtig durch Luft gewirbelt und hin und her gezogen. Und natürlich ist da der Schwänzle ziemlich schnell weggegangen. Und jetzt halt sieht man eigentlich fast nichts mehr von dem Tierchen. Das ist komplett zerfetzt und Einzelteile. Aber Hauptsache es kam gut an und sie hatte Spaß dabei und ich kann jetzt noch ein paar weitere Tiere machen und diesmal mit der Anleitung ein bisschen genauer nehmen. Aber wie bei allem macht ja Erfahrung den Meister. Auf Britta Baby warten wir weiterhin. Sind total gespannt, wann es denn losgeht und hoffet eben auf so kleines, süßes, gesundes Baby. Und die Britta hat aber jetzt schon einen echt wahnsinnig dicken Bauch. Aber das Euter hat sich jetzt schon ziemlich gebildet, also es ist viel größer geworden und praller und sie liegt auch viel mehr als andere Kühe, aber ist ja auch klar, ist einfach anstrengend irgendwann mit so einem Riesenbauch, mit dem Gewicht und ja, das ist ja voll okay, aber es fällt halt auf und ja, mir guckt ganz viel nach ihr und denke, dass es aber erst Ende des Monats losgehen wird. Ist immer super spannend, sowas. Und ja, einfach ein totales Wunder. Ja, dann sind wir die letzte Tage auch noch am Heckeschneider gsi, weil ab 1. März darf man ja nicht mehr. Zumindest keine starken Rückschnitte mehr machen. Und wir haben eben unsere Weide von der Hecke ein bisschen befreit, weil die in den Zaun einwachsen und dann leitet ja der Strom nicht mehr so gut. Deshalb haben wir die ein bisschen freigeschnitten und sonst eben ein bisschen Pflegeschnitt um den Hof rum gemacht. Und bei den Obstbäumen und so weiter. Einfach, weil das den Sträucher auch gut tut. Und damit sie halt nicht wild wuchert und wichtige Sachen wie eben gerade der Weidezaun zuwuchert, sodass der Strom nicht mehr leiten kann. Oder auch im Garten, dass einfach die Hecke jetzt so weit reinhängt, dass man gut wirtschaften kann und sonst überall gut fahren kann und die Dinge, die mir sehr so frei bleiben. Ist auch viel Arbeit, macht aber eigentlich immer der Pappe. Und ja, wir machen dann vermutlich dummer das Holz dann so häckseln lassen und verwendet es dann zum Beispiel bei der Hühner im Außengehege, dass wir da so schöne Matte dann haben aus den Hackschnitzel. Das sieht eigentlich voll schön aus und hat halt auch den Vorteil, dass man einen schönen Boden hat und keine so Matschepampe. Also das abgesägte Holz wird auf jeden Fall sinnvoll genutzt. Sind halt auch viele dünne Äschle, die man jetzt sonst für Brennholz oder sowas nehmen kann, aber als Hackschnitzel kann man ja alles nehmen und deshalb ist das ganz geschickt. Beim Rundgang um die Weide ist schon aufgefallen, dass die Urwald, die direkt gegenüber von unserem Haus ist, also auf der anderen Straßenseite und sich ziemlich weit nach hinten zieht, entlang vom Bach, einfach mittlerweile so nass ist, dass man die landwirtschaftlich eigentlich kaum nur nutzen kann. Der Boden ist, der gibt einfach bei jedem Schritt nach und ist schon beim Gewicht vom Menschen. Und ja, es ist einfach, ja, da hebt halt dann auch der Zaun irgendwann nicht mehr gut. Und es bildet sich halt solche Wassergrube. Und ja, langfristig ist dann vermutlich Beweidung nur das Einzigste, was möglich ist. Also man kann sie dann nicht mehr mit dem Traktor, kein Pflegeschnitt mehr machen oder sowas. Und ja, man kann auch die Kühe ja dann nicht so oft reinlaufen, weil sonst ist es ja irgendwann nur eine einzige Matschlandschaft. Aber das kommt halt irgendwie dort davor, dass dahinter die Quelle irgendwie sich unterirdisch, weiß nicht, weiter ausbreitet. Wie auch immer, dass das einfach die ganze Wiese irgendwie auch unter Wasser setzt. Weil normalerweise geht da eben der Fluss oder der Bach rechts vorbei und mündet ja dann zum einen in dem kleinen See und zum anderen geht der Bach eben bis zur Straße vor und geht ja dann irgendwann auch in den Andelsbach. Aber die Wiese, vielleicht auch durch ein paar andere Tierchen, die sich da angesiedelt haben, dass die da irgendwie so aktiv sind, dass sich jetzt halt der Boden, ja, so kluckert hat und eben auch vom Bach her ein bisschen überschwemmt wird. Mäusehofer hat es übrigens auch ganz viele. Also das sieht man natürlich auch gleich, wenn es da diese Bodehügel auf der Wiese hat. Und das haben wir auf einer anderen Wiese gesehen, die man nicht als Weide nutzt, aber da wir die gute Befahrbarkeit der Böde, die letzte Deck, durch den Frost genutzt haben, zum Mistvierer, hat man natürlich da die Wiese auch genauer gesehen. Und da ist eben auch aufgefallen, dass die Mais sehr aktiv sind oder zumindest sehr aktiv waren über den Winter und viel Erde nach oben geschoben haben, wo man ja dann auch noch gucken muss, dass man sich darum kümmert, bevor das Gras dann richtig hoch ist im Frühjahr. Weil die Kühe möchten ja auch keine Erde im Futter haben. Das verdirbt die Qualität ganz arg. Aber wie gesagt, dass ihr Mist fahren konntet, war richtig wichtig, weil der Misthaufe ziemlich voll war. Und dann muss er eben auch geleert werden. Und man kann ja nur auf die Wiese fahren, wenn sie nicht zu weich sind, sodass der Traktor nicht einsinkt und man keine Schäde hinterlässt. Und da war das jetzt eben gerade optimal. Ansonsten ist es wirklich ziemlich kalt irgendwie, komischerweise wieder. Gegen Wochenende soll es aber warmer werden. Also mit kalt meine ich wirklich über minus 6 Grad morgens, wenn mir aufstandet und in den Stall gegangen und ja, gefriert es schon sehr an den Finger. Ist einfach zum Dusse schaffen jetzt so angenehm. Aber hat auch den Vorteil, dass dann die Insekten jetzt so aktiv sind. Also damit meine ich jetzt vor allem die Mücke, die Knitze. Weil wir haben ja im Stall so Insektenfanglampe. Und was da jetzt schon um die Jahreszeit los ist, ist abartig. Also so viele Knitze. Also mir geht mal davon aus, dass es Knitze sind. Zumindest mit Fotovergleich sieht es aus. Und eben diese Stechviecher, die gehen da rein und das sind schon richtig viele drin. Das ja, kommt dann halt davon, wenn es zu mild ist. Dann sind die sofort wieder aktiv. Jetzt, wo es wieder so kalt ist, sind sie nicht aktiv. Und das ist ja definitiv ein Vorteil, weil man halt nie wirklich weiß, ob sie Krankheiten übertragen. Und man möchte ja die Tiere da davor schützen. Also die Kühe. Gerade im Hinblick auf Blauzungenkrankheit und so. Immer. Das können ja auch andere Tiere kriegen. Und ja, das alles eben wegen dieser Mücke. Das mit der Heufigure habe ich übrigens klasse, weil an dem Freitag hat es dann eh geschneit gehabt. Da haben wir dann eigentlich keine Deko vom Laden gebraucht, weil eh alles vor der Schnee war. Hat dann halt einfach ein bisschen Fasnetzdeko noch nicht da, die wir eh gehabt haben. Und dann hat es auch gepasst. Ich habe aber dafür die letzte Deck ein bisschen ja, mich kreativ im Stall austobt und überlegt, wie ihr was ein bisschen verschönern könnt optisch. Ich finde einfach ein bisschen Farbe und ja, was Gemaltes wertet doch irgendwie alles optisch ein bisschen auf. Aber ich möchte es natürlich auch nicht verkacken und einen Scheiß normale. Darum habe ich es jetzt erstmal an der Stelle geübt, wo es jetzt nicht so ins Auge sticht. Also es nicht so wild ist. Und werde mich dann erst zuletzt am Kuhstall dran wagen. Ob man da vielleicht ein bisschen das Tor von innen schöner machen könnte. Vielleicht auch einfach nur streichen, wäre auch gut. Sowieso muss man im Stall dann, wenn die Kühe mal dusst auf der Wald sind, die Wände nur mal streiche, die Decke und so weiter. Und die Pfeste, weil klar, wo Tiere sind, ist auch Dreck und das ist ganz normal. Aber es wäre dann schon mal wieder Zeit, entweder mit Kalk einfach alles nochmal ja, zu überstreichen, weil Kalk ja gleichzeitig auch Mikroorganismen tötet und deshalb auch so sinnvoll ist, einfach für eine gesunde Atmosphäre. Aber wenn halt Kalk irgendwo ist, dann kann man wieder keine Farbe drauf tun, weil das harmoniert. Irgendwie der Kalk akzeptiert es nicht, mit Farbe gemischt zu werden oder mit einem Stift dann was drauf zu malen. Ist ja schade, das hebt alles nicht. Aber vielleicht ein schönes Weiß ist hier auch jetzt schlecht. Wobei Weiß halt nie lange Weiß bleibt, weil wie gesagt, da wo Tiere sind, ist eben auch Dreck. Und ja, deshalb wird es halt früher oder später nicht mehr Weiß sein. Aber so viele Möglichkeiten hat man halt nicht, weil sich mit dem Kalk halt einfach eher nichts verträgt. Aber wir könnten vielleicht das Holz mal ein bisschen nachstreichen, dass das wieder ein bisschen freundlicher wirkt. Und ja, mal gucken, was man noch alles so ein bisschen schöner machen kann. Im Schweinestall auf jeden Fall wieder. Tun wir eh jedes Jahr, weil mit Schweinchen, ja, dann ist halt auch so die Wand bis zu der Höhe, wo halt Schweinchen maximal hinkommen, ist halt irgendwann dann dreckig. Und der Rest nach oben ist immer noch weiß. Ich habe ja auch gedacht, dass man da dann vielleicht auf die Höhe, wie die Schweinchen sind, wie so eine Landschaft malen könnte. Aber ja, Gott halt nicht wegen dem Kalk. Aber ja, man muss halt alles voll malen. Das sehe ich schon ein. Aber irgendwie finde ich es schön, wenn man sowas Persönliches, Individuelles hat. Klar, wenn ich jetzt einen professionellen Maler im Sinne vom Künstler kennen würde, dann würde ich den beauftragen. Weil so gut kann ich jetzt Arbeit malen. Aber wüsste nicht, an wen ich wieder wenden könnte. Weil es gibt schon, manchmal sieht man doch an Häusern so richtig tolle Gemälde, Bilder drauf. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Ist ein richtiger Hingucker. Und so ein richtiger Hingucker im Stall wäre ja auch was Schönes. Aber ja, lassen wir mal auf uns zukommen. Was ich in der Podcast-Folge eigentlich hauptsächlich mal nur ansprechen wollte, ist, wie es denn jetzt euer Jahr nach der Bauernproteste aussieht, ob sich was verändert hat. Der eine oder andere hat vielleicht mitgekriegt, dass Bauernproteste waren letztes Jahr, so im Januar rum. Vielleicht hat er auch einen miterlebt oder ist im Verkehr so einer Traktorkarawane begegnet oder hat sich selber beteiligt an so einem Protest oder hat vielleicht auch gar nicht verstanden, worum es da eigentlich ging. Es haben ja letztendlich auch viel mehr Leute mitgemacht als nur Bauern, sondern eigentlich der Mittelstand. Und deshalb war es ja dann eigentlich auch eher Mittelstandsproteste. Aber konkret hat eben die Bauern angefangen, weil die Streichung vom Agrardiesel das fast zum Überlauf gebracht hat. Also der Agrardiesel war jetzt der einzige Grund, wieso man angefangen hat zu demonstrieren, sondern das war ja einfach der Tropfen, der das fast zum Überlauf gebracht hat, weil sich einfach so viele Sachen angesammelt haben, die unfair sind, sodass man sich einfach mal hat bemerkbar machen müssen. Und die Politik weiß ja jetzt auch, und hat es bestimmt auch der Forscher gewusst, was einfach gerade ein bisschen schief läuft in Sachen Agrarpolitik. Und ja, verändert hat sich halt leider bis jetzt eigentlich nichts. Es ist tatsächlich nicht wirklich was besser geworden durch die Proteste. Das Positive ist aber, dass die Landwirtschaft ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist und gerade viele Verbraucher und Konsumenten jetzt ein bisschen bewusster einkaufen und sich mehr dafür interessiert, was sie essen und wo die Lebensmittel herkommen. Das ist echt richtig schön. Aber so von der politischen Seite her hat sich eigentlich nichts verbessert. Denn der Agrardiesel bleibt weiterhin gestrichen, ohne Alternative oder irgendwie ein Anreiz für eine klimafreundlichere Alternative als Antrieb. Und das ist halt einfach für die Betriebe ein Kostenfaktor. Dann hatte mir ein Bürokratieabbau gefordert. Der wurde zwar versprochen, aber nicht wirklich geliefert. Was sich verändert hat, ist, dass man Dokumente nur noch 8 Jahre statt 10 Jahre aufbewahren muss. Aber ganz ehrlich, ja, die 2 Jahre weniger ist jetzt auch raus. Dann hatte mir mehr Wettbewerbsfähigkeit gefordert. Und im Dezember wurde dann das Mercosur-Abkommen abgeschlossen, und das schwächt die europäischen Landwirte und auch die Umwelt durch Importe aus Ländern mit niedrigeren Standards. Also wurde der Punkt auch nicht wirklich ernst genommen. Dann war die Forderung nach faire Preise für die Landwirte auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber nach wie vor bestimmt eben der Handel die Preise und setzt sie auch noch unter durch. Landwirte haben eben kaum Einfluss drauf, was sie für ihre Produkte bekommen. Weil im Gegensatz zu klassischen Unternehmen können wir Landwirte nicht den Preis festmachen und unsere Ware zu dem Preis verkaufen, sondern wir müssen den Preis annehmen, den das Gegenüber uns bietet. Und der Handel drückt einfach die Preise so enorm, obwohl der Handel selber ja jedes Jahr immer noch riesige Gewinne macht. Und das ist einfach unfair. Und das haben wir bei den Protesten auch angesprochen. Aber wie gesagt, auch hier hat sich noch nichts verbessert. Und in puncto Klima- und Umweltschutz ist die Landwirtschaft ja eine der wenigen Branchen, die CO2 speichern kann und neue Lebensräume schaffen kann. Aber statt Anerkennung gibt es halt immer Verbote und Kosten. Denn man hat ja jetzt sogar im Gespräch die Erbschaftssteuer einzuführen. Und das wäre für die landwirtschaftlichen Betriebe ganz fatal. Weil viele Betriebe müssten dann Fläche verkaufen, um die Steuer zahlen zu können. Und wenn man Fläche verkauft, dann funktioniert der Hof nicht mehr. Und das ist dann eine Gefahr für Familienbetriebe und für kleine Betriebe und zerstört die Zukunft der Landwirtschaft. Also im Prinzip gibt es einfach viele Herausforderungen und die sind auch enorm. Aber die Landwirtschaft braucht, um denen zu begegnen, nicht mehr Verbote und Kosten, sondern faire Marktbedingungen. Das war so die Forderung von den Protesten. Bestimmt denken sich jetzt viele berechtigterweise, wieso ist alles so tragisch? Die Landwirtschaft kriegt doch Subventionen. Und das Wort Subventionen ist ja ganz häufig gefallen im Zusammenhang mit den Protesten. Und da muss man einfach mal klarstellen, dass meine Landwirtschaft keine echte Subventionen kriegt. Weil eine Subvention ist per Definition eine Zahlung ohne Gegenleistung. Und die sind in der Landwirtschaft sehr selten. Heißt, wir müssen immer erst was liefern, um dann eine Entschädigung dafür zu kriegen. Zum Beispiel bei der Agrarumweltmaßnahme muss man Blühsträufe anlegen, Hegepflanzen und so weiter. Und für die Maßnahme, die ja teuer sind, die zusätzliche Arbeit bedeutet und eben zusätzliche Kosten verursacht, kriegt man dann Geld, also eine Subvention. Also bringt einem die Subvention aber in dem Sinne ja nur eine Entschädigung für die Arbeit, die man zusätzlich hat leisten müssen für die Umweltmaßnahme. Und bei der Agrardieselrückvergütung ist es auch so, dass man einen Antrag stellen muss und auf den Antrag hin wird dann ein Teil von der Mehrwertsteuer rückvergütet. Aber das ist auch nur der Fall, weil es unterschiedliche Mehrwertsteuern auf Diesel innerhalb der EU gibt. Also im europäischen Binnenmarkt ist die Höhe der Mehrwertsteuer auf Diesel unterschiedlich und um das auszugleichen und um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, wurde eben die Rückvergütung eingeführt. Aber ich kann euch sagen, das Antragstellen ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Da wird man wirklich auf Herz und Niere geprüft und hat viel Büroaufwand und muss Belege sammeln und so weiter. Das ist auch mit Aufwand verbunden, so einen Antrag fristgerecht einzureichen. Und das eben jedes Jahr. Und wenn man das jetzt eben streicht, dann haben wir viel mehr Kosten, wenn man den Teil von der Mehrwertsteuer zurückkriegt, obwohl wir ja eigentlich die Infrastruktur mit der Schlepper kaum nutzen, sondern eher auf Wiese, Äcker und Feldwege zugange sind. Mal ein kleines Stückchen auf der Straße, um zu seiner Fläche zu kommen, ja. Aber im Vergleich zum Auto, das eigentlich nur auf Straße fährt, ist das ja nur minimal, was ein Schlepper die Infrastruktur nutzt. Und ein Schlepper hat ja auch einen viel höheren Verbrauch, weil der muss auf dem Acker und auf der Wiese ja richtig Leistung zeugen. Der muss schwere Maschinen ziehen, hat ja auch einen viel größeren Tank als Auto und leistet da ja wirklich was für unsere Lebensmittelversorgung. Ja, und dann ist es halt, wie gesagt, eben unfair gewesen, dass manche in der EU einfach viel weniger zahlen für den Diesel und manche mehr. Und deshalb wollten wir das eben ausgleichen. Aber wie gesagt, das ist jetzt immer noch gestrichen. Ist halt für die Wettbewerbsfähigkeit jetzt sehr förderlich. Weil mit dem haben wir ja eh zu kämpfen. Da wir hier ja einfach viel teurer produziert als anderswo und deshalb einfach mit der Preise vom Ausland nicht mithalten können. Bei der Erbschafts- und Vermögensteuer war die Landwirtschaft bisher ausgenommen, weil es, wie gesagt, fatal wäre für die Betriebe. Es gibt zwar oder es soll einen Freibetrag für 1 Million Euro geben, aber selbst kleine Betriebe sind ja mehr als 1 Million Euro wert. Denn ein Betrieb ist so viel wert durch seine Gebäude, durch seine Maschine, durch seine Fläche und all diese Dinge braucht er ja zum Wirtschaften. Es ist kein flüssiges Geld auf dem Konto, das er da hat, wenn er einen Wert von 1 Million Euro hat, sondern das steckt alles, wie gesagt, in Fläche, Gebäude, Tiere, Maschine und ist deshalb nichts, was man wirklich in der Hand hat, mit dem man was bezahlen kann. Und wenn man etwas von denen Dinge verkaufen muss, dann funktioniert der Betrieb nicht mehr. Und dann wird man weniger erwirtschaften und kommt dann in einen Teufelskreislauf rein, wenn der Betrieb nicht mehr richtig funktioniert. Dennoch wird gerade diskutiert, 1% jährlich auf das versteuerte Einkommen zusätzlich zu erheben. Also auf das versteuerte Einkommen zusätzlich nochmal 1%. Und ja, das ist einfach ein riesiger Betrag. Und in der Landwirtschaft hängt ja das Einkommen immer davon ab, ob man eine gute Ernte gehabt hat oder eine schlechte. Es kann sehr magere Jahre geben mit wenig Einkommen. Es kann aber auch gute Jahre geben. Du musst abwarten, was dir dein Gegenüber zahlt, wie die Preise sind. Man hat da jetzt kein festes Einkommen, von dem man weiß, monatlich wird mir so und so viel überwiesen. Selbst bei Milchgeld weiß man ja am Anfang vom Monat nicht, was man am Ende vom Monat kriegt, weil sich das Geld zusammensetzt aus der Menge, aus den Werten, also aus dem Eiweißwert, aus dem Fettwert, Zellwert und so weiter. Und die Milchmenge natürlich auch schwankt, weil nicht jeden Monat alle Kühe Milch geben, mal statt ohne Trocken und so weiter. Was ja auch ganz normal ist, dass eine Kuh nicht immer Milch gibt, sondern die statt ja auch Trocken, bevor sie wieder Käble kriegt. Und auch mit der Fütterung hängt zusammen, wie der Eiweißwert ist, wie der Fettgehalt ist. Und es gibt Mindestwerte, die man erreichen muss, sonst gibt es Abzüge. Und es hängt von vielen Faktoren zusammen. Wenn eine Kuh krank ist, beispielsweise jetzt durch Blauzungenkrankheit, dann gibt sie kaum Milch. Und das spiegelt sich ja dann auch wieder im Milchpreis, also in dem, was am Ende im Monat überwiesen wird, wieder. Weil dann zum Beispiel die Menge weniger war. Und deshalb ist das in der Landwirtschaft einfach keine sichere Sache. Man hat da einfach nicht am Ende vom Monat ein bestimmtes Gehalt, das man kriegt. Und man muss in der Landwirtschaft auch 2 Generationen von der Einnahme ernähren, weil das da üblich ist, dass die jüngere Generation für die ältere quasi die Rente mitzahlt, weil die landwirtschaftliche Rente ist ein Witz. Also für Oma und Opa zahlt man eben mit. Man muss die Gebäude auch instand halten, man muss die Maschine instand halten, man muss neue Investitionen tätigen, um ja, auf dem Stand der Dinge zu sein, um nachhaltiger zu sein. Für mehr Tierwohl sind immer wieder Investitionen notwendig und dafür bleibt dann einfach kein Geld mehr, wenn man nun mal das Einkommen versteuern muss. Und für die Erbschaftssteuer will man 10% einführen und das ist utopisch, weil, wie gesagt, wir haben das Geld jetzt zur freien Verfügung. Das ist in Material, das wir brauchen zum Arbeiten. Und deshalb können wir auch keine 10% von 1 Million Euro aus dem Hut zaubern. Wenn zum Beispiel der Bauer stirbt und der Sohn dann den Hof übernimmt, woher soll er das Geld nehmen? Und der Bank gibt halt für landwirtschaftliche Belange keine Kredite, weil das kein sicheres Einkommen ist. Also es gibt viele Punkte, viele Herausforderungen und noch viel Luft nach oben, um Dinge zu verbessern. Hoffen wir mal, dass das mit der Erbschaftssteuer und der Vermögensteuer it kommt, weil das einfach eine Katastrophe wäre. Man möchte ja in seinen Hof investieren und dort alles gut machen und dort nachhaltiger werden und dort für mehr Tierwohl kämpfen und it dort sparen müsse, um seine Steuern noch bezahlen zu können, obwohl man ja eh schon Steuern zahlt. Das wäre ja dann das zusätzliche Nummel oben auf. Genau. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir es gut sein mit dieser Folge. Mir friert jetzt langsam auch die Finger ab. Es ist total kalt. Wie gesagt, halt morgen war es minus 6 Grad. Ich weiß nicht, was wir jetzt haben, aber es sind auf jeden Fall auch noch minus. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid von der aktuellen Krankheitswelle it betroffen und habt dann noch eine schöne restliche Woche. Liebe Grüße und macht's gut. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.